Trash Talk. Ein Podcast über Psychologie im Sport.
Moin aus Bremen. Unser Thema heute über Trash Talk ist zwar zugegebenermaßen schon ein paar Wochen alt, aber wir fanden es trotzdem so wichtig, dass wir heute nochmal darüber sprechen wollen. Und zwar, dass die Olympischen Spiele verschoben wurden. Und wir, das bin einmal ich, Yannick Lovin, ich bin Sportjournalist und meine Journalistenkollegin Birgit Reichert, die ist noch mit dabei und die ist auch Sportpsychologin. Und dann haben wir uns wieder einen Gast zugeschaltet, das ist diesmal Lothar Linz, ebenfalls Sportpsychologe, im Moment unter anderem für den Deutschen Handballbund, den Schweizer Volleyballverband und den Olympiastützpunkt Rheinland. Ich hoffe, ich habe jetzt mal das Wichtigste aufgezählt. Moin Lothar.
Servus, grüß euch miteinander. Passt alles soweit. Also Informationen, zumindest die Basis von dem, was ich so tue, ja.
Genau, und alles andere besprechen wir dann gleich noch. Und vor allen Dingen Birgit, die freut sich sehr oder hat es mir vorher gesagt, dass sie sich sehr freut, dass du heute bei unserem Podcast mit dabei bist. Birgit, erzähl doch mal, warum du dich so freust.
Ja, also ich freue mich tatsächlich sehr, dass Lothar Linz heute dabei ist. Ich kann mich gar nicht erinnern, jemals die Möglichkeit gehabt zu haben, so lange mit ihm zu sprechen, wie wir das heute tun werden. Also Lothar ist im Prinzip sowas wie mein Supervisor.
Das heißt?
Ich bespreche dann mit ihm halt Situationen, wo ich das Gefühl habe, da könnte ich vielleicht auch nochmal Unterstützung brauchen oder jemand, der dann nochmal drauf guckt, in meiner eigenen praktischen Arbeit als Sportpsychologin. Und er ist im Prinzip irgendwie auch so eine Art Mensch aus der Vergangenheit für mich, weil als ich meine Ausbildung gemacht habe, das muss so 2003, 2004 gewesen sein, da hatte ich so ein, zwei Jahre mein Psychologiediplom und danach habe ich meine Ausbildung zur Sportpsychologin gemacht. Das war damals auch an der Trainerakademie in Köln. Und da war Lothar einer der Dozenten und er wurde immer angekündigt als der allererste Sportpsychologe, also nein, falsch, der allererste deutsche Sportpsychologe, der jemals bei Olympia war. Und das war natürlich extrem impressive, ne, für die ganzen Neulinge da. Die haben gedacht, oh, das ist der Lothar Linz, der ist der allererste, der akkreditiert war bei Olympischen Spielen. Und das war schon damals sehr beeindruckend und ich persönlich finde ihn ja immer noch beeindruckend bis heute.
Warum? Wenn ich da immer so nachhaken darf gleich.
Ja, das hat was mit dem Know-how und der Erfahrung natürlich zu tun und aber auch wegen seiner persönlichen Haltung. Das ist jetzt so ganz was ganz Persönliches, weil ich glaube, dass er eine Haltung hat, wie die Sportpsychologie auftreten muss und wofür sie da ist und so weiter, wie ich sie auch teile. Also der Sportpsychologe macht ja eine wichtige Arbeit, aber macht sie eigentlich im Hintergrund und erreicht auch hoffentlich sehr viel mit dem, was er kann und geht normalerweise nicht so nach vorne. Und das finde ich eigentlich so ganz richtig. Und in Zeiten von Corona, wo so viele Themen anliegen, finde ich das deswegen umso schöner, dass er heute da ist und mit uns halt auch mal darüber spricht.
Genau, und starten wollen wir dann gleich mal, wie wir angekündigt haben, mit den Olympischen Spielen. Lothar, du betreust auch Athleten, die dieses Jahr nach Tokio geflogen werden zu den Olympischen Spielen. Hast du die jetzt schon halbwegs wieder trösten können oder sind die immer noch am Boden zerstört?
Also die Reaktionen sind natürlich sehr unterschiedlich, weil es sehr an der jeweiligen Situation liegt. Ich mache das mal an ein paar Beispielen deutlich. Eine Athletin, für die war es sehr einfach, weil sie war schwer erkrankt im Dezember, hatte eine Lungenembolie und zu dem Zeitpunkt war natürlich völlig unklar, ob sie überhaupt dieses Jahr Leistungssport treiben kann. Und die sagt, das war so ein einschneidendes Ereignis für mich, da ist Corona eigentlich eher easy und mir tut es eher gut, weil ich werde besser trainiert nächstes Jahr sein, als ich das in diesem Jahr wahrscheinlich gewesen wäre. Also das kann ja für den Einzelathleten sogar ein Vorteil sein. Natürlich gibt es andere, für die das ein Riesenproblem ist, weil die haben über Jahre darauf hingearbeitet, haben sich möglicherweise zum ersten Mal qualifiziert und auf einmal ist ein Riesenvakuum entstanden und dann ist es natürlich etwas, was sich schon stark auswirkt. Aber das ist ja nicht das einzige Problem. Das zweite Problem, was wir akut haben, ist, dass die noch nicht mal richtig trainieren können. Also es ist ja nicht nur so, dass dieses Ziel wegbricht, sondern es bricht ja der ganze Trainingsalltag weg. Und wenn man dann noch sehr viel darauf ausgerichtet hat, wenn man wirklich Urlaubssemester genommen hat, also andere Dinge total zurückgesteckt hat und plötzlich ist da diese große Leere, das ist schon ein massives Problem.
Ja, gehen wir mal zu den Sportlern, die jetzt vielleicht das erste Mal sich für Olympische Spiele qualifiziert haben, aber vielleicht auch wie der Bremer Florian Wellbrock, der letztes Jahr im Schwimmen Doppelweltmeister geworden ist, der einfach in einer sauguten Form war und der mit einer guten Wahrscheinlichkeit oder eine gute Chance darauf gehabt hätte, olympisches Gold zu holen. Wie baut man so jemanden wieder auf oder wie arbeitet man das jetzt auf, dass das Ziel auf einmal ja weg ist?
Also ich finde halt, im Moment haben wir noch den großen Vorteil in dieser Arbeit, dass das Ziel noch nicht wirklich weg ist für diese genannten Athleten, sondern Welbrock ist ein sehr junger Athlet. Das heißt, erstmal so von der Wahrscheinlichkeit her hat er ja nächstes Jahr wieder eine gute Chance und vielleicht ist er sogar noch stärker von der Form her. Das heißt, ich glaube, da kann man so einen Athleten gut abholen und sagen, naja, du weißt eh nicht jetzt im März, und wir sind jetzt Anfang Mai, aber als die Entscheidung war, war ja noch März, ob du wirklich im August, ob das alles sauber gegangen wäre, vielleicht hättest du eine Verletzung geholt, wäre irgendwas passiert. Also diese Unwägbarkeit bleibt ja auch für 2020, genauso wie für 2021. Und ich glaube, das lernen Sportler relativ früh, zumindest viele, dass es eben nicht planbar ist und dass immer wieder Dinge dazwischen kommen können. Deswegen finde ich es an der Stelle noch relativ einfach. Viel schwieriger ist es, wenn ich einen Athleten habe. Ich habe ein Beispiel selber, Athleten, den ich betreue, der hat alles darauf ausgerichtet und wollte seine Karriere beenden. Wäre jetzt aber das erste Mal qualifiziert gewesen. Und das ist natürlich dann brutal hart, wenn er sagt, ich habe eigentlich meine ganze berufliche Karriere ausgerichtet auf die Zeit danach, schon alles geplant, habe schon einen Job. Und jetzt auf einmal droht mir also, dass ich nicht nur jetzt ein Jahr aufschieben muss, sondern dass ich möglicherweise Olympia gar nicht habe, dass also mein großer Traum sich nicht erfüllt. Dann wird es natürlich sehr haarig. Oder wenn ich eben altersmäßig so bin, dass ich sagen muss, naja, dieses Jahr mehr, das kostet mich halt extrem viel, weil ich vielleicht eben noch ein Stück zu alt bin. Also ich bin jetzt vielleicht schon vom Alter an der oberen Grenze. Wir nehmen mal Turnen als Beispiel. Ja, ich meine, wenn ich eine Turnerin bin, das sind halt in der Regel, die Top-Athleten sind extrem jung. Die sind irgendwo Ende 18, 19, 20 Jahre. Wenn ich jetzt aber schon 25 bin, dann mag der Unterschied nochmal einen großen Unterschied machen. Zumal ich nicht weiß, ob der Körper noch lange mitspielt, so, weil die Belastung natürlich mit jedem Jahr größer wird. Und dann wird es ja wirklich eine massive Belastung, also auch für diese Frage, erreiche ich denn dieses Ziel, was für mich so groß war, jetzt überhaupt?
Da fällt mir halt auch der Andreas Tober ein, der Turner. Der ist ja, glaube ich, auch schon mindestens Ende 20 oder so, und der hat halt auch gesagt, für ihn ist es halt, wenn ich mich richtig erinnere, schon einschneidend, weil er dann 31, glaube ich, sein wird. Sowas habe ich in Erinnerung. Ich will nichts Falsches sagen. Und er hat auch ganz klar gesagt, also für ihn wäre es schon schwerwiegender als vielleicht für junge Athleten. Und trotzdem sagt er, ist es sinnvoll, die Olympischen Spiele abzusagen.
Aber wie gehst du dann vor, Lothar, in deiner Arbeit? Also wie baut man den Athleten dann wieder auf? Oder wie arbeitet man jetzt diese psychische Belastung auf?
Also es ist halt wie immer in der Psychologie sehr unterschiedlich, sehr individuell, weil Menschen einfach ganz unterschiedlich auf die Situation reagieren. Das kann ich einfach deutlich mal im Beispiel. Es gibt dann Athleten, die sich erstmal zurückziehen in dieser Situation und andere, die den Kontakt sofort suchen. Genau da ist schon der erste große Unterschied. Und wenn ein Athlet sich zurückzieht, dann ist natürlich erstmal ganz wichtig, dass ich diesen Menschen auch diesen Rückzug lasse und nicht jetzt denke, jetzt muss ich aber auf diesen Athleten unbedingt einwirken und ihm helfen, sondern wenn jemand sagt, ja, ich brauche jetzt aber erstmal Zeit für mich, dann habe ich zwar keinen Einfluss auf die Situation, aber es ist natürlich erstmal das richtige Mittel, weil jeder Mensch weiß für sich selber am besten, was er jetzt gerade braucht. Wenn jemand auf mich zugeht und sagt, hör mal, jetzt bin ich verwirrt oder was mache ich denn jetzt mit der Situation, dann ist ja erstmal etwas ganz Wichtiges, man versucht immer ein Stück Klärung reinzubringen. Möglicherweise muss man im Schritt davor erstmal Raum schaffen, dass Gefühle ausgedrückt werden können. Also was geht jetzt überhaupt dem Athleten vor? Was sind für Empfindungen da? Und dann aber eben versuchen, das Ganze erstmal zu klären und wieder auch viel Realität reinzubringen, weil ich glaube, das haben wir ja alle erlebt. Es hat ja ganz viel mit Unsicherheit zu tun. Wir wissen gar nicht genau, was passiert hier gerade, wohin führt das. Gerade auch diese Olympia-Entscheidung, die ist ja nicht auf einen Moment getroffen worden. Das ist ja so Schritt für Schritt. Und dann eben auch im nächsten Zug, okay, dann ist Olympia verlegt worden, aber wohin? Auch jetzt wissen wir ja immer noch nicht sicher, wird es denn nächstes Jahr stattfinden können. Also das löst ja alles relativ viel bei den Leuten aus. Und dann ist es immer wichtig, dass man versucht, welche Fakten haben wir denn? Was ist denn jetzt erstmal Realität, auf die wir wirklich fußen können? Und genauso ist auch diese mentale Strategie, immer wieder zu sagen, so, worauf kann ich etwas zurückbringen? Weil wenn ich im Moment nicht weiß, wie geht meine Perspektive? Also, ich nehme mal ein Beispiel Beachvolleyball, da mache ich sehr viel. Wir wissen alle, die Qualifikation würde eigentlich dieses Jahr noch bis Juni gehen. Das heißt, die Athleten, die ich betreue, sind sehr wahrscheinlich dabei, aber noch nicht sicher qualifiziert, weil es noch Turniere gegeben hätte. Jetzt wissen wir gar nicht, wie der Qualifikationsmodus weiterlaufen wird. Denn bis November sind alle Turniere abgesagt. Wann gibt es überhaupt Turniere? Wird es noch welche geben? Welche Turniere werden zählen? Auf einmal kommen lauter Fragen auf. Aber November ist ja zeitlich ein wahnsinnig weit entfernter Termin. Also muss ich ja erstmal als erstes gucken, was sind denn überhaupt Dinge, die ich als zwischengedankliche Brücken bilden kann? Weil in Vakuum bis November zu stoßen, da gehe ich verloren drin. Also muss ich ja eben nur hingehen und sagen, was will ich denn jetzt eigentlich erstmal von der nächsten Zeit? Und dazu gehört es eben zu sagen, so, was ist denn für uns ein Zeitpunkt, wo wir ganz bewusst sagen, jetzt lassen wir erstmal locker und gehen vielleicht auch im Trainingspensum runter, weil es eben keinen Sinn macht zu meinen, ich halte mein Athletikpensum, ich halte meine mentale Spannung jetzt die ganze Zeit auf Maximum. Das funktioniert nicht. Wenn ich das versuche über ein Jahr zu machen, dann werde ich früher oder später einen Einbruch haben. Also muss ich ja ganz bewusst runterlassen und dann eine Einigung mit Trainern und Athleten zu erzielen. Ab wann wollen wir denn wieder welches Leistungsniveau erreichen? Also ich brauche Perspektiven und die muss ich halt gemeinsam erarbeiten, weil das kann ich nicht im Athleten aufstülpen, sondern das muss ich mit dem zusammen überlegen, was ist für dich glaubhaft und gangbar.
Aber das stelle ich mir ganz schwierig vor, aktuell diese Perspektiven zu schaffen, weil ja eben nicht nur das ganz große Ziel Olympia weg ist, sondern du hast ja auch gesagt, Qualifikationsturniere sind weg, generell Turniere sind nicht mehr da. Jeglicher Wettkampf ist ja im Moment weg. Das ist ja das, was für den Athleten das Salz in der Suppe ja irgendwo ist. Das Training, klar, das macht Spaß, aber diese Zielsetzung, würde ich auch sagen, aus eigener Erfahrung, so als Ausdauersportler, das ist ja schon wichtig, dass man da irgendwas hat, auf das man hintrainiert, auf das man sich vorbereitet. Wie schafft man es da, Perspektiven zu schaffen? Was können das für Perspektiven sein?
Also das verändert sich über die Zeit, weil jetzt glaube ich, wenn die große Perspektive war, überhaupt mal wieder trainieren zu dürfen, außerhalb der eigenen Garage, so simpel gesagt, ja, weil jetzt haben ja viele irgendwelche Notkonstruktionen geschaffen, wie sie irgendwie bei sich zu Hause, es gibt solche schöne Bilder von einer Spielerin von mir, die dann bei sich eine Matratze an die Wand gemacht hat und Bälle dann gegen die Matratze schlägt, so, ja, damit sie überhaupt mal einen Ball bewegen kann. Also das ist natürlich das allererste, dass jetzt im Moment mein ganz klares Ziel ist, ich darf wieder trainieren. Ja, ich kann wieder irgendwo an der Trainingsstätte, auch wenn das Training noch nicht wieder die Form und die Qualität hat, die wir gewohnt sind, aber das ist ja schon ein großer Anreiz. Dann sehen wir eben am Beispiel von so populären Sachen, was man ja gerade so in den Medien auch mitbekommen kann, dieses Tennisturnier, was jetzt stattgefunden hat, gerade die letzten Tage da im Westerwald, dann die Stabhochspringer, die jetzt so einen Gartenwettkampf gemacht haben. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber Duplantis und Lavilny und so, die haben eben so einen Wettkampf
Genau,
gemacht bei
Ken
sich zu
Hendricks.
Hause. Das sind ja genau Versuche, oder Frodeno, der dann sozusagen den Wettkampf mit sich alleine, den Ironman auf dem Fahrrad gemacht hat. Und das sind ja genauso Strategien, wie Sportler sich jetzt Höhepunkte schaffen. Also zu überlegen, kann ich irgendwo für mich einen Zielpunkt schaffen, sage ich mache irgendeine eigene Challenge, wo ich sage, das ist für mich ein Anreiz, auf den arbeite ich hin, damit ich wieder irgendwie einen Kitzelmoment erzeuge. Ich sage mal als Beispiel, bei meinen Schweizer Beachvolleyballerinnen ist im Moment so im Gespräch, ob die Schweizer Tour eben wenigstens Turniere noch im Herbst durchführt. Und das ist sicherlich etwas, was denen hilft im Moment gedanklich, unabhängig von der Frage, ob es dazu kommen wird. Ja, aber es hilft erstmal, weil es überhaupt eine geistige Perspektive gibt, zu sagen, ach, es könnte sein, dass wir noch mal wieder spielen dieses Jahr überhaupt, also wieder dieses Turniergefühl entwickeln.
Wie bereitest du dich denn oder wie bereitest du denn die Volleyballspielerin, die Beachvolleyballspielerin dann vor mental? Also was machen die denn dann jetzt im Moment? Ist das erstmal so ein fixer Punkt in der Zukunft, im Herbst Turniere zu spielen, auch wenn man das noch nicht weiß? Bereitet man sich so vor, als würde es auf jeden Fall passieren?
Also, ich glaube, da bin ich etwas anders als manche Kollegen, weil ich weiß, einige haben am Anfang dann sehr schnell drauf gegangen, ach komm, wir machen jetzt dieses klassische mentale Training, also Bewegungsvorstellungstraining und sowas, wo wir eben normales Training mit ersetzen. Das macht auch zum Beispiel im Turnen extrem Sinn, weil man ja sehr in diesen Bewegungsvorstellungen drin sein muss und das einen großen Stellenwert hat. Das ist aber im Beachvolleyball gar nicht so ein großes Trainingselement, weil da geht es ja eher um Touch am Ball und solche Sachen, die ich eben nicht mental ersetzen kann, wirklich. Und bei mir war sozusagen der viel wichtigere Teil, erstmal zu sagen, lasst uns doch ganz bewusst erstmal rausgehen. Also wirklich diesen Spannungsabfall zuzulassen und nicht zu sagen, ich packe jetzt direkt einen Trainingsmoment drauf in den ersten 4 oder 6 Wochen, wo absehbar war, das wird jetzt eine ganze Weile lang dauern. Und lieber zu sagen, so ab welchem Punkt haben wir denn das Gefühl, ist für uns so ein Spannungsaufbau wieder notwendig. Also in dem Moment, wo ich weiß, okay, ich kann im August ein Turnier spielen als Beispiel, dann muss ich ja für mich definieren, ab wann muss ich in welchen mentalen Zustand sozusagen wiederkommen oder wann muss ich auch mentale Themen wieder aktiv bearbeiten. Und im Moment ist das gar nicht so akut notwendig. Das heißt, ich kann wirklich an der Stelle eher zurücktreten. Es sei denn, ein Athlet sagt von sich aus, ich bin jetzt gerade verloren in dem Ganzen. Das passiert eben. Das sind auch Einzelne gewesen, die sagen, ich weiß jetzt gar nicht, wie soll ich damit umgehen. Dann muss ich aktiv helfen. Aber bei meinen Beachvolleyballerinnen war es eher dieses Rausgehen, Loslassen.
Ja, und was bedeutet das denn für dich und deine Arbeit eigentlich? Also dann hast du ja jetzt auch nicht so viel zu tun, richtig?
Ja, genau. Also wir gehören zu den klassischen Berufsgruppen, die im Moment da sehr klar von betroffen sind. Ich weiß, manche Kollegen können jetzt einiges abfangen, weil sie noch viel Online-Unterricht, Trainerausbildung machen. Ich habe das auch im April einiges gehabt, aber im Sommer ist davon deutlich weniger. Das heißt, in nächster Zeit wird erstmal Arbeit deutlich reduziert sein. Und alles, was ja so die Begleitung auf Turniere, auf Wettkämpfe betrifft, das fällt ja kategorisch weg. Also so der ganze Sommer hat viel freies Land, würde ich mal sagen.
Wärst du denn sonst zu Olympischen Spielen mitgeflogen dieses Jahr?
Also vorausgesetzt, dass meine Athletinnen sich qualifiziert hätten. Wie gesagt, es war noch nicht 100% sicher. Es sprach sehr vieles dafür, weil sie in der Rangliste der Qualifikation so weit vorne waren, dass, sag ich mal, das eine Team, glaube ich, nicht mehr abzufangen war und das andere Team hätte schon sehr viel schieflaufen müssen. Unter dieser Bedingung, ja, das war fest eingeplant, dass ich mitfahre.
Und wie viele Olympische Spiele hast du denn jetzt eigentlich schon begleitet oder bei wie vielen Olympischen Spielen warst du denn jetzt schon?
Ja, ich habe drei Stück erlebt. Also ich bin in Athen mit dabei gewesen 2004, muss aber korrigieren, es gab schon mal vor mir einen Kollegen, der wirklich akkreditiert war. Das ist aber eine ganze Weile her und war wohl keine so positive Erfahrung. Deswegen ist es danach auch dann länger nicht wiederholt worden, weil das ist mir dann auch damals sozusagen entgegengekommen, als es dann im Raum stand, dass ich mitfahre 2004. Das, ja, braucht man das denn wirklich? Weil es hat doch damals gegeben, diese Erfahrung mit dem Kollegen so und so. Den Namen wollen wir einfach mal verschweigen. Also gut, aber 2004 bin ich das erste Mal dabei gewesen, dann bin ich 2012 in London mit dabei gewesen. Das war für mich jetzt besonders, weil ich auch das Glück hatte, da den Olympiasieg mitzuerleben von Brink Reckermann. Das ist natürlich sehr schön, wenn man das so auch vor Ort, also es war jetzt nicht das erste Mal, dass Athleten von mir Gold gewonnen haben, aber in dem Fall war es natürlich was Besonderes, das so direkt auf der Tribüne und der direkten Betreuung mitzuerleben. Und 2016 dann in Rio war ich mit dabei, dann mit Schweizer Beachvolleyball.
Und vielleicht kannst du uns auch mal so einen Einblick geben, weil ich war bei Olympischen Spielen noch nicht dabei, noch nicht mal als Gast, aber auch nicht als Sportpsychologin. Wie muss man sich denn das vorstellen als Sportpsychologe? Eigentlich ist ja die ganze Wettkampfvorbereitung abgeschlossen. Die Athleten sind mit großer Wahrscheinlichkeit topfit körperlich. Und wie sieht denn die Arbeit eines Sportpsychologen bei Olympia aus? Was kannst du da eigentlich noch machen?
Also ich glaube, dass die Aufgabe relativ groß ist, weil das ist eben richtig, man hat eigentlich die Vorbereitung vorher gemacht, aber die Erfahrung zeigt eben, solche großen Ereignisse entwickeln immer eine eigene Dynamik. Das heißt, es passieren Dinge, die man gar nicht vorhersehen konnte. Und damit meine ich sowohl äußere Dinge wie auch Dinge in den Athleten. Fangen wir mal an mit dem äußeren Setting, dass man so eine Idee gab von Olympia. Was macht das so aus? Das Besondere ist ja, dass eine Situation entsteht, die die Sportler nie wann anders haben, weil sowohl dieses mediale Interesse, was auf einmal massiv ist, also ich nehme wieder das Beispiel Beachvolleyball, aber das gilt ja für andere Sportarten wie Rudern oder Kanu ganz genauso. Wir haben plötzlich 8 Millionen Zuschauer in Deutschland bei Beachvolleyball. 8 Millionen. Ja, wer sieht denn sonst Beachvolleyball im Fernsehen? Kein Mensch. So, und auf einmal bin ich ein Mensch, der von 8 Millionen, das heißt einem Zehntel der Bevölkerung, wirklich live gesehen wird. Plus die ganze mediale Berichterstattung. Das ist ja auf einmal ein Quantensprung. Alleine das so sich klar zu machen, was das bedeutet für einen Sportler und damit natürlich auch innerlich, welcher Druck dadurch entstehen kann. Und dann ist natürlich so die Veränderung durch diese Rahmenbedingungen, also Olympisches Dorf zum Beispiel, ist ja was ganz Tolles, ist ja was Faszinierendes. Wenn man Sportler fragt, so einer der Highlights ist, in die Mensa zu gehen. Weil Mensa bedeutet, da kommen alle 10.000 Athleten zusammen. Und da ist eben der bekannte amerikanische Basketballer, also ich habe selber Roger Federer zum Beispiel gesehen im Olympischen Dorf, so, ja. Der läuft neben dir her, der sitzt möglicherweise im selben Bus mit dir auf dem Weg zu einer Wettkampfstätte oder sowas. Wann kommst du sonst mal zu der Gelegenheit dazu, so einen Menschen zu treffen? Weil du bist ja eigentlich nur in deinen eigenen wenig bekannten Sportbereichen drin. Dann sind aber dann auch diese ganze Buntheit von Menschen, das ist ja super spannend. Dann hast du kleine, ich sag das mal nur mal, dass so ein bildhaft Vorspiel kommt, eine kleine rumänische Gymnastin oder sowas, ja. Dann ist daneben eben ein großer afrikanischer Basketballer, dann ist irgendwie ein ukrainischer Gewichtheber dabei oder so. Und diese ganze Mischung aus bunt, von Farben, von Körper, von Körperformen wirklich, auch alleine dieses Ratespiel, was macht der für eine Sportart? Man kommt in Kontakt miteinander, man lernt populäre Leute kennen, man lernt andere Leute kennen, weil es ist total natürlich in so einem olympischen Dorf, dass ich mich an den Tisch setze, zum Beispiel, wenn ich Deutscher bin, wo andere Deutsche sitzen. Gar keine Frage. Also plötzlich am Tisch von Jan Ullrich. So, ja. Und ja, das sind halt so
Ist
Dinge, die
das
muss man sich
jetzt
klar sein.
diese Begeisterung, die ich jetzt höre? Also ich höre Begeisterung natürlich. Und ist das jetzt deine persönliche oder sprichst du jetzt auch aus den Augen eines schweizerischen Athleten, wenn
Ja, das
wir
ist
jetzt mal bei
beides.
den Beachvolleyballern bleiben? Beides?
Also das ist ganz klar beides, weil das ist ja ein Stück der Reiz von Olympia für jeden Beteiligten, glaube ich. Und das ist das, was die Athleten auch schildern. Und das, was ich Mensa gesagt habe, ist das zweite Teil, ist der Kraftraum. Das ist genau dasselbe. Wenn ich dann im Kraftraum bin und neben mir ist plötzlich wirklich da eben, weiß ich nicht, Michael Phelps und ich sehe auf einmal, was der für Gewichte da stemmt. Ja, da kommen die raus und sagen, das ist total beeindruckend für die. Ne?
Also die Tabletten möchte ich auch haben. Also
dran.
Entschuldigung. Ich sage nur gerade, dann sagen die Athleten, die Tabletten möchte ich auch haben, die der Phelps schluckt, damit ich die Gewichte stemmen kann.
Ja, also, so, aber das Problem von dem Ganzen, was wir jetzt so positiv und begeisternd dargestellt haben, ist ja dieser Faktor der Ablenkung ist ja sehr, sehr groß. Und da wird es jetzt sofort interessant, weil damit komme ich ja ins Spiel. Also alleine da zu helfen, Athleten, zu fokussiert zu bleiben, rechtzeitig immer wieder vom Wettkampf den Fokus aufzubauen, das wird sofort ein großes Thema. Und jetzt versuche ich nur mal in einer Beispiel deutlich zu machen, was dann so passieren kann. Mhm. In Rio zum Beispiel, wunderbare Vorbereitung gemacht, alles gut, wir fahren dahin und sind eigentlich der besten Dinge. Jetzt ist es aber so, dass eine Spielerin hat dummerweise das Los, dass sie am ersten Tag nach der Eröffnungsfeier spielen muss. Bei uns nun klare Maßgabe, wer am Tag nach der Eröffnungsfeier spielen muss, darf nicht zur Eröffnungsfeier fahren, weil das ist die schlechtmöglichste Vorbereitung, die man machen kann. Man steht da stundenlang rum.
Das ist so gemein.
Ja, das ist genau, da kommen wir jetzt hin. Genau, es ist so gemein. Also, beschissene Vorbereitung, stundenlang rumstehen bis spät nachts, kannst du nicht zulassen.
Nee.
Ja, aber die sagt, das war der große Traum ihres Lebens, weil sie hat, seit sie Mädchen war, hat sie davon geträumt. Also, der Traum wird ihr genommen. Und dann noch dazu als doppeltes Manko, in Rio war ja die Stimmung richtig schlecht. Wir sind in einem Stadion bei Beachvolleyball für 12.000 Leute, da sitzen aber nur 2.000. Das Ding ist total leer, weil die Brasilianer kommen nur, wenn die Brasilianer auch spielen. Also sagt sie, das hatte überhaupt nichts von dem, was ich mir vorgestellt habe. Ja, ich bin jenseits von allem, was für mich Olympia bedeutet hat. Und das einzufangen, das führte erstmal zu, dass die im ersten Spiel völlig, völlig von der Rolle war. Muss man ganz ehrlich sagen, wir haben das erste Spiel verloren mit einer Leistung, die war einfach unter dem, was wir können. Und jetzt das aufzuarbeiten und aufzufangen und die rechtzeitig wieder auf die Spur zu bringen, damit, weil sie hat ja noch die Chance weiterzukommen, die Leistung trotzdem erzeugbar ist. Ja, da bin ich als Sportpsychologe natürlich auf einmal sehr stark gefragt.
Ja, und wie arbeitest du da? Wie gehst du da vor?
In dem Fall ist es natürlich in einem Gespräch mit der Athletin gehen, also wirklich mit ihr hingehen. Wir sind in einen Café gegangen und versucht, das dann aufzuarbeiten, genau zu gucken, was passiert da bei ihr. Also erstmal musste sie sich ja selber auf die Schliche kommen. Was war der Grund? Und erstmal dieses aufzuspüren, wo liegt die Enttäuschung, was ist die Enttäuschung? Und dann zu versuchen, eine Motivation aufzubauen und sich davon zu lösen, eben zu sagen, ich kann die ja nicht wegmachen, die Enttäuschung, aber trotzdem innerlich so eine Distanz dazu zu bekommen, ich sage, trotz und mit dieser Enttäuschung kann ich mich irgendwo wieder auf Beachvolleyball konzentrieren, kann sagen, was ist denn für mich jetzt noch attraktiv und warum lohnt sich denn jetzt trotzdem noch hier in Rio bei diesen Spielen eine Leistung zu erzeugen. Das ist dann so der Weg, den man dann gehen muss in diesem Gespräch. Und genau genommen, das hat auch nicht mit einem Gespräch gereicht, sondern es waren zwei Gespräche oder drei Gespräche, ich weiß nicht mehr. Aber das war da auch ein Weg, den wir wirklich zusammen gehen mussten, bis sie wirklich so weit war, dass sie dann irgendwann wirklich gute Leistung zeigen konnte. Und das ging auch erst 3 Tage später.
Und wenn du sagst, was ist noch attraktiv, dann sind das die Anreize, die man dann hat, um wieder motiviert sportlich zu handeln.
Genau, und die muss man individuell finden, so, weil das ist, da ist ja jeder Mensch anders, so was, warum er da ist. Also auch das nur am Beispiel, 2 Athletinnen, ein Team, die eine schottet sich total ab, die andere ist im Olympischen Dorf und findet das super und nimmt das voll auf. Und beide bringen Top-Leistungen, weil sie eben ganz unterschiedlich mit der Situation umgehen. Aber diesen Weg zu finden, wie muss ich damit umgehen, das ist eben das Schöne, ja, dass man das genau mit den Athleten geht.
Ich würde gerne noch einmal auf dieses Wir zurückkommen. Das fand ich jetzt sehr bemerkenswert. Meinst du wir als Team und beziehst du dich damit ein?
Ja, das ist, also ich, für mich macht Sport ja einen großen Reiz dadurch, dass man sich identifizieren kann. Also der ganze Fantum im Fußball lebt ja genau davon, dass der normale Fan, der in der Ostkurve in Bremer Stadion, wo ist man, Weserstadion, wo steht man da?
Ja, Ostkurve, richtig.
Ostkurve, wunderbar. Ja. Der in der Ostkurve steht, dass der irgendwo sagen kann, das ist meine Mannschaft, das ist mein Verein. Und das ist natürlich bei mir nicht anders. Also, warum bin ich gerne Sportpsychologe geworden? Weil ich wollte eben nicht nur wie ein Therapeut immer distanziert zu meinen Klienten sitzen und sagen, ja, und sie haben dieses Gefühl und so weiter, sondern ich will ja gerade in den Sport rein, weil ich mich auch mit Projekten identifizieren will. Also entsteht ganz schnell ein Wir-Gefühl, natürlich. Ich weiß dann auch zu unterscheiden, also die Goldmedaille kriege ich ja nicht um den Hals gehängt. Ja, ich habe ja keine hier hängen und das ist auch ganz richtig so. Ich habe selber kein Gold gewonnen, sondern das machen die Athleten. Und ich bin immer nur einer der Personen in ihrem Team um sie herum, der ihnen dabei hilft. Aber es ist schon ein Wir-Gefühl dabei, ganz klar.
Wenn ich da nochmal anschließen darf, dabei so spannend finde, ich werde auch immer gerne gefragt, wie viel Prozent macht denn das Mentale aus? Und damit drückt man ja in gewisser Hinsicht auch die Bedeutung des Sportpsychologen mit aus. Und ich habe schon, auch wenn ich selber Interviews lese, alle möglichen Antworten gesehen, von Trainern, von Sportlern, in unterschiedlichen Berufen und alle, ich habe es gehört von 5% bis es ist total wichtig, 90%. Ich habe eine Meinung, aber sag die jetzt erstmal nicht. Was ist denn deine Meinung? Wie viel Prozent macht das aus?
Ja, also ich glaube, jeder, der eine Zahl nennt, der macht einen großen Fehler, weil das ist ja ganz abhängig sozusagen von wo ich schaue. Generell erzähle ich immer eine ganz einfache Geschichte. Also ich habe mit Britta Heidemann zusammengearbeitet. Das darf ich auch erzählen, weil das bekannt ist, weil sie es selber publik gemacht hat. Von daher ist das ganz easy. Britta Heidemann hat ja Gold gewonnen in Peking 2008. So, dann kam sie wieder zurück und lud ein zu
Sportart
ihrer
vielleicht?
Goldmedaille.
Die Sportart noch mal sagen, damit für die, die jetzt gerade nicht wissen, wer Britta Heidemann fechten.
Ja, gerne. Also es ist Damen-Degen-Fechten, genau. Also im Einzel hat sie damals gewonnen. So, und dann bin ich mit eingeladen worden zu der Goldmedaillenfeier, die sie ein paar Wochen später, nachdem sie aus China zurückkam, ganz netterweise auch im familiären Schrebergarten in Köln gemacht hat. Also der richtige Rahmen dafür. Und das war für mich ein total erhellender Moment, weil bei diesem Termin waren eben ungefähr 50 Leute da. Und ich bin da gewürdigt worden. Also sie hat extra auch dann eine kleine Ansprache gehalten, auch mich persönlich genannt. Also es ist gar nicht so, dass ich da keine Anerkennung bekommen habe. Aber man kann dann plötzlich erkennen, wer gehört denn alles in so ein System allein von einem Einzelsportler rein. Da sind wir noch nicht im Mannschaftssport. Da gehören rein die Eltern, Geschwister, der Freund oder Freundin, Oma, Opa, dann die Trainingskameradinnen, Kameraden, dann der Trainer aus der Jugend, der Trainer aus der Zeit, Physiotherapeut, Leistungsdiagnostiker. Ich höre mal auf an der Stelle. Kurz und gut, wir sind dann 50 Leute gewesen. Und wenn ich das mal mathematisch umrechne, dann weiß ich, oh, meine Bedeutung, ja, oder die Bedeutung der Sportpsychologie für den Athleten ist ja in dem Moment sehr, sehr gering. Also, von der Perspektive sage ich total kleine Zahl. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich, im entscheidenden Moment sagt dir möglicherweise ein Sport, das war das Entscheidende. Dann war das vielleicht nicht nur 90, sondern 100%. Also, in dem Moment, wenn Athleten von der Leistungsfähigkeit auf einem Niveau sind, dann wird möglicherweise der Wettkampf im Kopf entschieden. Ja, darüber muss man sich klar sein. Und in dieser Spannbreite bewegen wir uns. Das heißt, es gibt Wahrheiten, die liegen im Extrem total auseinander, sind aber beide wahr.
Ja, ich antworte darauf auch immer nicht mit einer Zahl, sondern auch anders. Also, weil es einfach so ein mächtiger Faktor ist. So würde ich das mal. Oder so ein mächtiger Faktor sein kann, das Mentale, dass die Athleten natürlich top trainiert sein müssen und dass das einen riesen Anteil ausmacht, das ist ja völlig klar. Und ich glaube, das Mentale hat einfach sehr viel Macht. Und deswegen kann es entscheidend sein. Und das ist eigentlich die Antwort, die ich auch immer gebe. Ja, sehr interessant, dass du da auch bei dieser Schrebergartenfeier dabei sein konntest. Das finde ich ja sehr schön, dass man da als Sportpsychologe auch so gewürdigt wird und dass du auch darüber reden darfst. Das ist ja heute immer noch nicht so normal. Das ist meine Erfahrung, dass man bei vielen Athleten das noch nicht kommunizieren darf, weil sie doch nicht ganz sicher sind, wie das in der Öffentlichkeit auch ankommt. Welche Erfahrungen hast du gemacht?
Ja, es hat sich natürlich sehr stark verändert. Also ich mache den Beruf jetzt seit 1997 und in der Anfangszeit war das natürlich eine große Blackbox. So, da wurde nicht drüber gesprochen. Also genau wie du sagst, Birgit, das ist nicht üblich gewesen. Und wenn ich natürlich irgendwo Kontakt aufgesucht habe, es gab ja wirklich Szenen, das muss man ja ganz klar sagen, wenn ich dann irgendwann mich vorgestellt habe, ich bin Sportpsychologe, dass Leute erstmal erschrocken sind und gedacht haben, oh, kann der jetzt meine Gedanken lesen? Also das hat's alles gegeben. Aber ich finde, da hat sich ja zum Glück doch sehr viel getan. Es gibt immer noch Leute, die das so machen, wie du das schilderst. Also die sagen, nee, lass uns das lieber unter uns halten. Ich finde aber inzwischen gibt es auch sehr viele, die da offensiv mit umgehen. Ich glaube, es gibt sogar inzwischen eine ganze Reihe, die das eigentlich sogar gerne nach außen tragen, weil es inzwischen Ausdruck von Professionalität ist. Also jemand drückt damit auch aus, ich bin in allen Bereichen gut aufgestellt und auch da bin ich gut aufgestellt. Von daher, ja, das gibt es noch, aber es hat sich doch viel geändert.
Ja, meine Erfahrung ist, dass es auch immer ein bisschen darauf ankommt, was das Thema in diesem Coaching war. Wenn es jetzt kein langfristiges Coaching war zum Beispiel, wo es rein um Leistungsoptimierung, so nenne ich das jetzt mal, geht, sondern vielleicht auch um Krisen, die möglicherweise öffentlich auch wahrgenommen wurden, dann will man darüber eher nicht sprechen, weil das dann möglicherweise in diese Richtung geht, er hatte eine Krise und brauchte Unterstützung und nicht in diese klassische Sportpsychologenrolle, ich wollte meine Leistung optimieren für den Wettkampfhöhepunkt, zum Beispiel Olympia.
Ja, also das würde ich auch so sehen, das kann ein Thema sein. Ich glaube, es gibt verschiedene Wirkfaktoren. Es ist natürlich auch ein bisschen eine Frage, wie maskulin glauben, den Athleten sein zu müssen. Und dann hat es ein bisschen was auch mit Profisport zu tun. Ich denke immer zum Beispiel noch in Sportarten, die sehr professionalisiert sind, ist es häufig noch schwieriger. Also ich sage mal als Beispiel so Mannschaftssport, Eishockey, Basketball, Handball. Da gibt es viele Spieler, die dann auch eher meinen, sie müssen noch der Welt zeigen, dass sie sowas nicht brauchen. Und Turner oder Turnerinnen sind da, glaube ich, schon ganz anders drin. Das ist eine ganz andere Selbstverständlichkeit. Und dann spielt es auch eine Rolle, inwieweit das eben vom Verband her selbstverständlich ist. Also in dem Moment, wo ich für eine Nationalmannschaft zuständig bin, dann bin ich möglicherweise sogar auf der Homepage mit genannt. Und es ist ganz klar, wir im System arbeiten damit. Und dann braucht ein Athlet sich ja nicht mehr schwer tun, das auch für sich sozusagen anzuerkennen und auch, dass das gesagt werden darf.
Ja, wobei, wenn wir an das Interview uns zurückerinnern mit Per Mertesacker, der ja auch einen sehr bekannten Sportpsychologen hatte, Hans-Dieter Herrmann, der die Nationalmannschaft im Fußball betreut, und Per Mertesacker doch rückwirkend sagt, er hat das nicht in Anspruch genommen, weil er nicht wollte, dass das jemand wahrnimmt, dass er zum Sportpsychologen geht, dann ist es ja doch noch nicht ganz so normal. In einigen Sportarten möglicherweise, vielleicht nur da. Wie schätzt du das ein?
Ja, aber das ist genau das, was ich eben sagte. Also Fußball gehört ja für mich, ich habe es extra nicht speziell nennen wollen, aber ich habe ja dann so schön von Handball und Basketball und sowas gesprochen. Das geht ja genau in die Richtung. So in solchen Sportarten, die dann, wie gesagt, auch noch so eine, möglicherweise so eine maskulinen Attribute sich zuschreiben, da ist das sicherlich noch deutlich schwieriger. Und da erlebe ich eben auch, dass Athleten dann tendenziell eher im Stillschweigen zu mir kommen und eben auch nicht zu dem Sportpsychologen oder Sportpsychologen vom Verein, sondern lieber sich außerhalb suchen, weil sie das doch gedeckelt haben wollen. Auch aus der Angst, das muss man im Fußball auch ein Stück sagen, auch aus der Angst, was medial so draus gemacht wird. Das ist ja dann nochmal zusätzlich schwierig.
Mhm. Gut, aber es ist ja trotzdem mehr oder weniger heute die Ausnahme, dass man über einen Sportpsychologen das als unangenehm empfindet, wenn man da hingeht, oder das vielleicht auch belächelt. Ich würde gerne nochmal nach 2004 zurückspringen und da gerne deine Erfahrungen dann doch gerne mal erfragen, weil du ja schon angedeutet hast, dass es nicht so unbedingt überall auf Gegenliebe gestoßen ist, als du dann als Sportpsychologe mit dabei warst bei dem Spielen im olympischen deutschen Team.
Also ich muss sagen, vor Ort hat mich das keiner spüren lassen. Das ist mehr im Vorfeld gewesen. Es hat interessanterweise selbst unter den Kollegen auch eine Diskussion gegeben, auch im Nachhinein noch eine Diskussion gegeben, so Kollegen, die lange dabei waren, ja, braucht man das denn, das braucht man doch nicht, weil das eben so ein Glaubenssatz war, der im Raum war einfach. Nein, die Sportpsychologen machen die Vorbereitungen vorher und dann können die Athleten das alleine. Das ist aber inzwischen zum Glück auch wirklich weg. Also ich glaube, wir haben alle so viele Erfahrungen, so viel Erlebnis gehabt, also wir alle, sage ich mal so, Menschen im Spitzensport, dass man merkt, welche Dynamik bei großen Wettkämpfen einfach entsteht, die man eben nicht in jeder Form vorhersehen kann und vorbereiten kann. Und ich nehme mal nur so ein Beispiel, um das nochmal deutlich zu machen. Bei Rio 2016, dann ist ja ein Trainer verstorben von Kanuten. Das ist ja ein Ereignis, das kann ich doch gar nicht vorbereiten. Also muss ich doch ganz ehrlich sagen, das will ich doch auch nicht. Ich will doch nicht vorher sprechen, was machen wir, wenn einer von uns stirbt. Dann gucken mich Athleten und sagen, hat der sie noch alle oder was? Das kann ich doch nicht machen. Also es gibt einfach Ereignisse, die kann ich nicht vorhersehen. Und darüber muss ich mir klar sein, dann ist einfach Betreuung eben sehr wichtig. Und das sind jetzt große, spektakuläre Ereignisse im Äußeren, aber es kann ja genauso intern im Athleten plötzlich etwas passieren, was vorher sich nicht abgezeichnet hat, was in einer besonderen Situation auf einmal entsteht. Das Beispiel, was ich vorhin vom Beachvolleyball genannt hatte, ist ja genauso eins. Das war nicht vorherzusehen. Da bin ich auch nicht vorher drauf gekommen, dass das passieren könnte. Also die 2004er Situation war wirklich, vor Ort war das kein Problem mehr. Da war, finde ich, es eher umgekehrt, dass in dem Moment es ja dann eine positive Resonanz drauf gegeben hat. Ist, wenn überhaupt, manchmal ein bisschen ungünstig, weil natürlich Medien es zu so einer Zeit dann super spannend fand, darüber zu berichten. Und das, glaube ich, dann für manche andere eher schwierig waren, weil das dann so ein Darstellungsmittel war. Das fing schon vorher an, weil es dann 2002 schon, da war ich mit bei der WM, dann plötzlich im Sportstudio Thema war, dann zweimal hintereinander gekommen ist. Und dann ist es natürlich für manche andere, die so eher im Schatten stehen, auch etwas frustrierend, die eine super Arbeit machen, sich unheimlich an den Hintern aufreißen und dann sagen, ja, aber warum steht der Ganze denn in der Öffentlichkeit? Das hat dann mal zu komischen Reaktionen geführt. Das kann ich aber auch verstehen.
Dürfen wir denn wissen, mit wem du 2004 damals gearbeitet hast? Ist jetzt auch wie viele Jahre her? 16 Jahre her. Was war da die Sportart möglicherweise, wenn man mal neugierig sein darf?
Ah, damals bin ich mit Hockey da gewesen. Also mit Feldhockey bin ich vor Ort gewesen. Also mit Bernhard Peters, ist ein Name, den vielleicht manche Leute kennen, der ja später auch im Fußball dann Fuß gefasst hat und bei Hoffenheim und beim HSV dann gearbeitet hat. Der war der Bundestrainer und der war so Vorreiter da drin, hat das eben auch durchgekämpft, sozusagen zu sagen, ich will aber den Lothar Linz dabei haben, wir brauchen das, der war immer dabei und das ist für uns ein wichtiger Faktor. So ist es dazu gekommen
Und
damals.
gab es nicht eine Medaille? Wie sind wir 2004? Wir, jetzt sage ich wir, ne? Ich habe mit Hockey wirklich gar nichts zu tun, in keinem Berufsbereich. Aber Deutschland, haben die da Gold geholt damals?
Ja, es gab eine Medaille, wir haben Bronze gewonnen, was, sag ich mal, auch was eine gemischte Geschichte war, weil wir sind als amtierender Weltmeister und Europameister hingefahren. Von daher natürlich auch der Gedanke war, wir könnten da auch Gold gewinnen. Und es gab dann eben ein Halbfinale, was wir verloren haben und vor allem ärgerlicherweise verloren haben, weil wir nicht gut gespielt haben und nicht, weil der Gegner wirklich gut war. So. Und das
Achso,
ist
du
natürlich
warst bei
etwas,
den
was
Männern, ne?
bei den
Nur
Männern,
um das
genau.
jetzt nochmal, ich muss mal so ein bisschen überlegen jetzt. Du
Ja.
warst bei den Männern, weil irgendwie habe ich doch was mit Gold im Hinterkopf. Okay,
Ja,
ich schweige
die
jetzt.
Frauen haben Gold gewonnen. Das ist dann aber auch so eine nette Randgeschichte. Das war natürlich genau etwas, was für die Jungs total schwierig war, weil die Mädels spielten immer einen Tag vor uns und auf einmal, es hat ja denen keiner was zugetraut. Die waren da völlig als Außenseiter hingefahren und haben dann wirklich so diese Glückswelle erwischt. Also wo man auch sagen muss, 4 Wochen früher, 4 Wochen später hätte das niemals geklappt. Und es war in dem Moment passierte das halt. Ja, ich glaube, das wird mir keiner übel nehmen. Die ist ja jetzt nicht so durch überragende Qualität entstanden, sondern weil wirklich die dieses Momentum hatten. Und das ist ja was Schönes. Ist doch ganz erfreulich. Solche Goldmedaillen gibt es halt, wo man einfach dieses Glück des Augenblicks hat. Und den haben die voll mitgenommen. Und das war aber für die Jungs so schwer, weil die dann immer mit ansehen mussten, Scheiße, jetzt sind die schon wieder einen Schritt weiter und wir müssen hinterherziehen. Und ich glaube, dass das einer der Faktoren ist, bei weitem nicht der einzige, aber wirklich einer der Faktoren, warum wir am Ende nicht Gold, sondern in Anführungszeichen nur Bronze gewonnen haben.
Auch etwas, was man wahrscheinlich im Vorfeld nicht gedacht hätte, oder? Also ich meine, den Spielplan kennt man, aber da macht man sich wahrscheinlich auch keine Gedanken drüber, dass sich dann so eine Dynamik entwickeln könnte.
Nein, das kannst du, also da kommst du vorher nicht drauf und das kannst du auch gar nicht vorhersehen. Aber sportpsychologisch sozusagen, das Interessante ist ja für mich gewesen, so wie geht man jetzt nach so einem verlorenen Halbfinale mit um und schafft es dann Bronze noch zu gewinnen? Also das ist dann wieder ein hochspannender Moment für einen Sportpsychologen, weil du hast jetzt 2 Tage Zeit, hast eine zutiefst enttäuschte Mannschaft, Spieler dabei, wo die genau wissen, das waren meine letzten Olympischen Spiele, die Chance kommt nicht wieder, ich habe jetzt von Gold geträumt, habe da 4 Jahre darauf hingearbeitet, das Ding ist durch. Also ich habe selten so wirklich enttäuscht und zerstörte Athleten gesehen wie an diesem Tag, wo wir das verloren haben. Und wie kriegt man es hin, jetzt 2 Tage später da nochmal eine Medaille zu gewinnen und nicht eben das Ding durchgehen zu lassen? Das zum Beispiel war echt, muss ich sagen, einer der Momente, die ich am stärksten zurückerinnere, so aus meiner eigenen Laufbahn.
Dann musst du uns jetzt noch verraten, was du mit denen gemacht hast, damit
Genau,
diese
eben,
2 Tage,
klar.
wie hast du die genutzt?
Ja, die Kunst dieses Moments war, das sage ich jetzt mal so, die Kunst des Nichthandelns. Also das muss man manchmal eben auch wissen. Ja, weil ich glaube, das ist so ein Moment, macht überhaupt keinen Sinn, wenn der Trainer sich jetzt vorne hinstellt und auf die Moral der Spieler appelliert. So, weil das ist wirklich auf der Appellebene und das geht völlig ins Nirvana rein. Das ist emotional verhallt das ja bei denen. Das heißt, die Kunst war in dem Moment, und das ist das, was ich mit Bernhard Peters zusammen, was wir beide so als unsere Strategie hatten, dann in diesen 1,5 Tagen, die wir Zeit hatten, ist erstmal die Enttäuschung zuzulassen und dann am nächsten Tag anzufangen, der Mannschaft zu helfen, dass sie selber zurückfindet. Also nur Anstöße im Gespräch mit einzelnen Spielern zu geben, wie können Sie als Mannschaft jetzt einen Weg finden, diese Medaille nochmal anzugehen? Das ist der Schlüssel dabei gewesen. Alles, wenn wir was von vorne vorgegeben hätten oder irgendwo Druck erzeugt hätten, das hätte genau ins Nirvana geführt.
Ich würde gerne nochmal auf du hast es gerade als Randnotiz bezeichnet, als Sportpsychologe den Männern. Möglicherweise kann man das so formulieren. Ich weiß, dass ich das Finale der Damen damals gesehen habe, natürlich, und ziemlich geflasht war von dieser Leistung und dass Deutschland Frauen jetzt Hockey-Olympiasieger wurden. Die konnten es ja selber kaum glauben. Hatten die damals auch einen Sportpsychologen oder eine Sportpsychologin? Weißt du das?
Ja, also die haben auch mit einem Kollegen zusammengearbeitet, der war aber nicht mit vor Ort. Das hatte einfach den Hintergrund, weil der später eingestiegen ist. Also die Zusammenarbeit von mir mit den Männern begann früher. Erst dann, weil das so erfolgreich lief, haben sie gesagt, ja, jetzt wollen wir bei den Frauen auch jemand dabei haben. Erst damit eingestiegen. Aber es hat dann eben sozusagen nicht dieselbe, sag ich mal, Dichtheit gehabt und es hat auch nicht denselben Support vom Verband gehabt, weil dadurch, dass wir so erfolgreich waren, waren wir jetzt in dieser Vorreiterrolle und deswegen war der Verband damals eben auch, glaube ich, bereit, das durchzukämpfen. Das war wirklich ein Durchkämpfen gegenüber den DOSB damals, so zu sagen, wir wollen aber jemand dabei haben, denn Akkreditierungen sind ein extrem knappes Gut. Und es ist bis heute so, dass es in jedem Einzelfall immer ein Kampf ist, nimmt man einen Psychologen mit. Also ich weiß, in Rio sind, wenn ich es richtig weiß, glaube ich, 6 Sportpsychologen von Deutschland nur mit gewesen. Wenn man überlegt, dass wir wie viele 24 oder wie viele Sportarten haben oder 28, was ich weiß nicht genau, dann sieht man, dass es immer noch eigentlich eine Ausnahme ist dabei. Und das hat genau was damit zu tun, dass dieses Akkreditierungsthema eben extrem schwierig ist, weil die einfach zu wenige gibt.
Und darf ich noch vielleicht, ich möchte noch einmal in diesem Moment bleiben, wäre auch meine letzte Frage zu Athen. Aber gibt es auch sowas wie eine Enttäuschung des Sportpsychologen? Also ich kann natürlich jetzt über mich reden, aber ich war nicht bei Olympia dabei. Wenn du sagst, du bist da gewürdigt worden von Britta Heidemann, ist das so, dass man auch das Gefühl hat, bei so vielen Olympiasiegern, Weltmeistern, die du schon gecoacht hast, dass da ist da auch eine Enttäuschung dabei, weil dass die halt nur Bronze gewonnen haben, die Männer? Fühlst du dich damit verantwortlich oder wie muss man das dann sich vorstellen?
Also das war für mich definitiv ein enttäuschendes Erlebnis. Also aus genau diesem Wir-Gefühl heraus, ich denke, das war für jeden, also es ist ja auch für einen Mannschaftsbetreuer, für einen Physiotherapeuten, für jeden ist das in dem mit Enttäuschung. Im selben Status bin ich auch. Also ich gehöre klassisch zu dem Staff dazu von so einer Mannschaft. Das ist eine große Enttäuschung, weil wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Und es ist auch sehr spannend, also nur mal so vom Bild her, die deutschen Hockeyherren damals, als sie dann Bronze gewonnen haben, dann sollte Foto gemacht werden. Und die haben zu den Fotografen gesagt, nein, wir machen erst das Foto mit den Medaillen und dem Jubel, wenn alle Betreuer drauf sind mit auf dem Foto. Also wir mussten alle mit auf den Rasen, mit auf das Foto und vorher gab es kein Mannschaftsfoto. Dann sieht man auch, welche Identifikation also auch von der Mannschaft mit den Betreuern war. Nur, dass man es eben auch in der Rückwirkung sich klar macht. Ja, das ist natürlich eine Enttäuschung auch gewesen. Das ist natürlich hinter dann wirklich in so einem Moment, dann weiß man auch nicht so genau, freut man sich jetzt mehr über die Medaille oder ist man mehr enttäuscht über das Nicht-Gewonnene? Das ist immer eine Schwierigkeit, also da muss man ganz ehrlich sein. Es ist ja aus der Wissenschaft bekannt, sozusagen, dass die Silbermedaillengewinner die Medaillengewinner sind, die sich am wenigsten freuen, zumindest in den Sportarten, wo Finals ausgespielt werden, weil sie halt mit einer Niederlage aufhören. Und der Bronzemedaillengewinner hat halt immer noch den Vorteil, dass er mit einem Sieg aufhört. Das hilft dann schon mal. aber das ist immer ein großes Problem. Es ist ja eigentlich riesentraurig, weil eine Silbermedaille ist was ganz Tolles. Und ich habe auch heute immer noch, wir haben dann so ein Duplikat von der Bronzemedaille bekommen, die liegt immer noch bei mir im Zimmer und ich finde das immer noch was, wo ich stolz drauf bin. Ja? Aber in dem Moment war es schon eine Enttäuschung auch. Also da muss man sich nichts vormachen.
Wie ist das denn überhaupt für dich jetzt persönlich, wenn du hast jetzt auch seit 2004 ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen, du hast mit vielen Sportlerinnen und Sportlern gearbeitet. Wie ist das denn, wenn zum Beispiel ein Sportler, ein Athlet nicht erfolgreich ist und hast du das Gefühl, du beziehst das auch zum Teil mit auf deine Arbeit oder kannst du das komplett lösen? Hast du immer das Gefühl, du bist ja eigentlich der Sportpsychologe, der das Mentale stärken sollte. Also die Menschen kommen ja mit diesem Auftrag zu dir. Wenn das jetzt nicht gelingt und dem Athleten gelingt es bei einem Wettkampfhöhepunkt trotzdem nicht, die Leistung abzurufen. Was macht das mit dem Sportpsychologen?
Also das macht was auf verschiedenen Ebenen. Erstmal finde ich es ganz wichtig und das ist ja was man, glaube ich, ein bisschen lernen kann, wenn man länger dabei ist. Am Anfang ist das, glaube ich, sehr schwer, wenn es so ganz am Anfang ist, weil man ja auch ein Stück so die Erfolge der Athleten braucht, um erstmal selber Reputation zu gewinnen und so sein Ego auch ein bisschen zu füttern und sowas, wenn man jung ist. Das lässt ja hoffentlich dann bei mir zumindest zum Glück auch ein Stück nach und ich kann das ein Stück gelassener sehen. Ja, weiß man nicht, es gibt ja auch Menschen, bei denen das nie aufhört, denke ich so. Ja, aber das ist dann eine andere Geschichte. Trotzdem ist natürlich als erstes immer so immer ein Stück Mitgefühl dabei. Also ich finde das erstmal was ganz Menschliches, weil ich habe mich ja ein Stück mit Leuten eingelassen, ich bin mit denen in eine Beziehung eingegangen und wenn die dann nicht erfolgreich sind, dann tut mir das einfach für die leid, weil ich sehe, was sie für eine Anstrengung gebracht haben und ich wünsche es ihnen einfach persönlich, ohne dass ich jetzt da so persönlich drin verhaftet bin. Also ich finde auch gar nicht so stark die Frage, ist das meins oder nicht? Das ist am meisten da, wo ich wirklich Athleten habe, mit denen ich so auf Tour gehe. Also bei mir ist jetzt Beachvolleyball oder früher Hockey, aber die Mehrzahl der Athleten, die kommen ja und kommen zu mir in die Beratungssituation, aber ich bin nicht bei den Wettkämpfen dabei. Das schafft ja sofort eine ganz andere Distanz zu dem Ganzen. Und dann freue ich mich auch über Erfolge trotzdem von denen. Aber ich bin natürlich da ein Stück vorsichtig zu sagen, das ist mein Erfolg, weil ich eben auch weiß, wie gering mein Anteil sein kann. Und das finde ich eben auch ganz witzig. Also ich bin manchmal sehr stolz auf etwas, was ich gemacht habe, ohne dass es zu einer Medaille geführt hat. Also ich weiß, manchmal sage ich, das war jetzt echt eine gute Arbeit, da hast du echt was Gutes gemacht, das hat nicht zum Erfolg geführt. Es gibt aber auch genauso, das muss man auch fairerweise sagen, Titel, die von mir betreute Athleten gewonnen haben, wo ich sage, da war mein Anteil aber. Der war doch verschwindend gering, wenn wir ganz ehrlich sind, so, ja. Also da muss man sich ja auch nicht überschätzen. Manchmal hat man eben auch Glück und es fällt eben was so ein bisschen von dem Ruhm auf einen ab, ohne dass man was dafür kann, simpel gesagt. Das ist halt beides dabei. Aber das ist ja wie beim Fußball. Manchmal gewinnst du ein Spiel, obwohl du schlecht gespielt hast, und manchmal spielst du super und verlierst trotzdem. Ja, so. Ich glaube, das ist eben sehr lebensnah dabei. Also, ja, sind vielleicht ein paar Antworten schon mal auf die Frage.
Ich würde gerne noch wissen, wie sich das entwickelt hat. 2004, da gibt es ja verschiedene Ansätze, in die diese Frage gehen kann. Einmal ist, hat sich das methodisch verändert? Arbeitest du anders? Sind die Rahmenbedingungen besser geworden? Vielleicht fangen wir erstmal, arbeitest du anders seit 2004? Was hat sich für dich bis heute geändert?
Also ich kann nur sagen, ich hoffe sehr. Es gibt ja die alte Geschichte von Bertolt Brecht, Herr Koiner trifft einen alten Bekannten. Der alte Bekannte sagt zu ihm, du hast dich überhaupt nicht verändert. Und dann heißt das, glaube ich, so sinngemäß, ich weiß nicht genau wörtlich, Herr Koiner erschrak und drehte sich um und ging weg. So, ja, also ich hoffe sehr, dass ich mich verändert habe in meiner Arbeit, denn das ist ja wie das Leben. Also man will sich ja weiterentwickeln. Ich glaube, dass sich meine Haltung, von der du ja am Anfang so sehr sympathisch gesprochen hast, dass sich die verändert hat. Also ich denke schon, dass auch meine eigene Notwendigkeit eben, wie ich vorhin schon sagte, sich verändert hat. Also irgendwann kommt ein Stück mehr Gelassenheit rein und ich denke, man erkennt dann immer mehr, ja, Niederlagen gehören eben dazu und es gehört im Leben dazu, es gehört im Sport dazu und es ist nicht immer schön, aber es ist eigentlich auch was ganz Normales und vielleicht sogar was Wertvolles, wo wir was draus nehmen können. Und mit dieser Gelassenheit kannst du ja schon alleine anders an die Leute rantreten. Dann lernt man irgendwann methodisch neue Mittel kennen, auch das ist ja dabei. Also auch die Sportpsychologie entwickelt ja das ein oder andere methodische Neue dabei. Genauso kriegt man Impulse außerhalb der Sportpsychologie, die einen beeinflussen, verändern können. Da bin ich mir sehr sicher. Ich hoffe sehr, dass ich ein anderer bin als vor 15 Jahren. Ja.
Und die Arbeit bei Olympia, wenn du sagst, du warst bei drei Olympischen Spielen, 2004 und 2012, das sind ja dann auch schon zwei Olympiaden dazwischen. Wie war da so schon, war da schon Unterschied spürbar in der Arbeit vor Ort oder wie muss man sich das vorstellen?
Also ich finde, der größte Unterschied ist, dass jede Olympische Spiele sehr anders sind. Also einfach durch das Drumherum. Also wenn ich die drei jetzt so rekapituliere, Athen waren halt Olympische Spiele, wo man sagen muss, die Athener hatten relativ wenig Interesse. Die sind relativ lieblos gewesen. Also einfach so, wenn man die Wettkampfstätte, wir sind da mit Hockey auf dem alten Flughafen gewesen. Das Stadion war schick. Sobald ich auf die Rückseite des Stadions gegangen bin, das war Katastrophe. Also es war wirklich lieblos hoch drei. So, und die Athener sind ja weggereist und haben sich dafür wenig interessiert. Aber in der Wettkampfstätte war gute Stimmung. So. Dann 2012, sensationell. Also London war einfach ein Gesamterlebnis. Also unabhängig davon, dass es für mich auch erfolgreich war, muss ich sagen, schon nach einer Woche, wenn ich da hätte abreisen, hätte ich gesagt, was für ein Erlebnis, weil du kommst am Flughafen an, du spürst sofort, es ist eine Stimmung in der Stadt. Die Leute sind super freundlich, an jeder Ecke ist jemand da. Sobald du irgendwo stehen willst, may I help you? Also alle Leute sind im Olympiafieber, haben total Bock da drauf. Und das erlebst du an jeder Stelle. Und Beachvolleyball in London war eh der Knaller hoch drei, weil das war ja mitten auf dem Horse Guide Parade. Jetzt muss man nicht sagen, die Engländer, die haben sich für den Sport nicht so sehr interessiert, die haben halt getrunken dabei und hatten Spaß, aber das hat sich übertragen auf das Ganze und es war wirklich eine große Party so. Und es, also unabhängig vom Sportlichen, einfach auch ein Erlebnis fürs Leben. Jetzt fährst du nach Rio und Rio war ja sehr unglücklich, weil ich glaube, die Stimmung war irgendwann mal gut, aber die ist ja vorher politisch gekippt und das Land hat dann wirtschaftlich durch diese Wirtschaftskrise auf einmal große Probleme und man hat ja dann Rio eigentlich eher versteckt in der Stadt. So. Das heißt, das war eher wieder ein enttäuschender Olympia. Deswegen finde ich es jetzt auch so schade um Tokio und ich hoffe sehr, dass das nächstes Jahr noch irgendwie stattfinden kann, weil ich glaube, Tokio wären wieder Spiele gewesen, die unheimlich Spaß gemacht hätten, die super organisiert sind, wo die Stadt wirklich hintergestanden hat, wo die Stadien voll gewesen wären. Wird man sehen, was sich jetzt ändert, dadurch, dass es eben ja Verspätung ist. Wir wissen schon, Olympische Dorf vielleicht nicht so. Muss man mal schauen. Also allein die Rahmenbedingungen sind bei jedem Olympia immer wieder neu und das prägt so Olympische Spiele Total. Und es prägt es auch in den Rahmenbedingungen. Also nur wieder Anekdote. Bei den Olympischen Spielen 2016 war ich mit einer Spielerin im Café. Man hat mir den Rucksack geklaut. Bin ich selber schuld? Ist in Rio nicht völlig überraschend. Kann dir passieren in Rio? Ist mir passiert. Das Doofe war aber, meine Akkreditierung war an dem Rucksack dran. Das ist eine
Oje.
Katastrophe eigentlich. Wenn du deine Akkreditierung hast, du kriegst die nicht wieder. Das heißt, du bist in dem Moment plötzlich von den Wettkampfstätten ausgeschlossen. In Rio war das überhaupt kein Problem. Du gehst dahin, ja, weil es ist halt Rio, das ist halt Brasilien, alles easy going. Du gehst dahin, sagst, mein Ding ist weg. Viertelstunde später hatte ich eine neue Akkreditierung. Überhaupt kein Problem. Das würde in Tokio niemals so gehen.
Es wäre ja eine Chance für mich gewesen, als Sportpsychologin
Schmuggel.
mal dabei zu sein, wenn das so einfach war. Moment, meine Akkreditierung ist weg.
Ja, war ein Nervenschocker, ja.
Ja, Lothar, wo du sagst, deine Vorfreude auf Tokio war so groß, wie bist du denn mit der Enttäuschung umgegangen, dass es sich ja jetzt erstmal mindestens um ein Jahr verschiebt?
Ja, das ist, ich glaube, wie jeder Mensch. Also, das ist im ersten Moment tut es einfach weh. Und ich finde, wenn man damit gut umgeht, dann gesteht man es sich erstmal ein. Also, dann nicht eben hinzugehen und zu sagen, ja, das macht mir nichts, das ist Quatsch. Es hat mir was gemacht. Und wenn mich Leute gefragt haben, habe ich es auch gesagt und gesagt, ja, ich weiß, das ist richtig, ist die richtige Entscheidung. Das ist gar keine Frage. Und ich habe es auch kommen sehen. Aber es hat mir wehgetan. Es hat mir wirklich wehgetan. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da einige Male von geträumt in den Zeiten danach, so in den Tagen danach. Also, es ist mir schon nachgegangen. Auch weil ich einfach nicht weiß, wie es 2021 ist. Ich weiß noch nicht, ob 2021 für mich nochmal passen wird. Mein Engagement war jetzt erstmal für 2020. Wir müssten gucken, wie das jetzt in der Zukunft genau weitergeht. Das sind dann so Dinge, die lassen mich nicht kalt an der Stelle. Ja, also da bin ich ja Mensch wie jeder andere auch. Und es war für mich natürlich eine Ausrichtung in dieses Jahr. Und nebenbei ist es auch ein wirtschaftlicher Schaden. Also, weil es ist ja nicht nur Tokio, sondern die ganzen Vorbereitungsturniere und so weiter. Also, ich verdiene jetzt schon weniger Geld, als ich das so ursprünglich vorgehabt hatte für dieses Jahr. Ja, so ist das.
Ich würde gerne noch mal so einen sportpsychologischen Ausblick machen. Also wir waren jetzt in der Vergangenheit, die total spannend ist, worüber ich eigentlich noch viel mehr wissen würde. Ich würde am liebsten noch ein paar Anekdoten aus dir rauskitzeln. Aber spannend finde ich auch, wie du die Situation der Sportpsychologie im Moment siehst. Ich höre da immer so unterschiedliche Dinge. Die Spielergewerkschaft im Fußball, die sagt, eigentlich müssten noch viel mehr Ligen sportpsychologisch betreut werden. Da gibt es noch zu wenig Sportpsychologen. Dann höre ich aber andererseits wieder, dass die Sportpsychologie normal geworden sei. Und wie ist das aus deiner Sicht im Moment? Und was glaubst du, was da noch verbessert werden muss?
Also ich würde in dem Bild ganz bewusst unterscheiden zwischen Fußball und den anderen Sportarten, weil Fußball geht da einen eigenen Weg und da hat sich sehr viel getan, nicht alles gut zum Guten, aber es hat sich sehr viel getan. Grundsätzlich natürlich ist das für uns ein Riesenglück mit dem Hans-Dieter Hermann bei der Fußballnationalmannschaft. Das hat, glaube ich, die ganze Sportpsychologie sehr nach vorne gebracht, weil Leute erlebt haben, dass das ein guter, sinnvoller und auch selbstverständlicher Schritt ist dabei. Und beim DFB hat es ja inzwischen einen sehr hohen Stellenwert. Also auch bei der Planung der Akademie und so, da spielt Psychologie wirklich inzwischen eine große Rolle. Das muss man ganz positiv anerkennen. Jetzt haben der DFB hat ja für die Nachwuchsleistungszentren Sportpsychologen obligatorisch gemacht. Das heißt, die müssen welche haben. Das ist erstmal ein schöner Schritt, hat aber auch einen Nachteil, weil jetzt nicht immer auf Qualität geguckt wird. Also die müssen jemand anstellen mit Vollzeitstellen bei der Bundesliga. Jetzt nehmen die aber dann gerne jemand, der günstig ist. Ja, so kann man jetzt drüber denken, wie man will, aber qualitativ ist es natürlich nicht unbedingt eine Hilfe für uns, weil es stärkt ja nicht unseren Ruf, wenn dann Leute Erfahrungen machen, ja, jetzt kommt jemand, der ist halt jung, frisch von der Uni, das kann man den Leuten auch nicht vorwerfen. Die werden da teilweise verheizt, weil sie natürlich nicht in Ruhe sich reinentwickeln können. Und dann sagen Leute, ja, das taugt vielleicht nicht so viel, dann tue ich dem Ganzen natürlich keinen Gefallen. Also ich denke, das ist einerseits schön, dass sich da fest als Stelle etabliert hat. In der inhaltlichen Gestaltung, glaube ich, ist qualitativ nach oben eine Menge Luft. Und da sind auch einfach die Vereine, finde ich, da ein Stück gefordert zu sagen, jetzt sind wir auch bereit, da etwas mehr Geld für auszugeben und dafür eben auch qualitativ bessere, weil erfahrener, länger im Geschäft vorhandene Leute zu haben und dann eben die Jüngeren lieber anzulernen, so simpel gesagt. Im Olympischen Sport, finde ich, haben wir einen sehr guten Standard. Da ist auch noch Luft sicherlich, aber das finde ich gar nicht so sehr in der personellen Sache, sondern ich glaube, wir haben erstmal einen guten Standard, weil wir haben in fast jedem Verband, haben wir inzwischen einen Verbandspsychologen, eine Verbandspsychologin, die konzeptionell da arbeiten kann. Es gibt Mittel dafür, da sind wir ganz gut aufgestellt. Da geht immer noch mehr, gar keine Frage. Aber ich finde, wir sollten jetzt gar nicht so sehr schreien, da immer noch mehr, sondern ich glaube, im Moment erstmal ist so eine Phase, wo es eher darum geht, jetzt so qualitativ das Ganze so zu stabilisieren, zu zeigen, dass das eben auch nachhaltig erfolgreich ist. Ich denke, das müssen wir auch nachweisen. nachweisen, dass das eben auch wirklich nachhaltig sich auswirkt, positiv. Und erfolgreich heißt ja nicht unbedingt sportlich in mehr Medaillen, sondern es kann ja auch verschiedene Funktionen geben, die wir da haben. Das muss man ganz klar sagen. Ja? Also indem wir Leuten helfen, schneller aus der Verletzung wieder zurückzukommen, indem wir Leute kommen, einfach ganzheitlich an dem ganzen Sport sein zu können und so verschiedene Dinge, die da genauso eine Rolle spielen. Aber wir müssen natürlich zeigen, dass wir wirklich einen Nutzen haben in dem Ganzen. Und ich denke, da geht es jetzt gar nicht darum zu schreien, mehr, 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 sondern wirklich zu sagen, lass uns erstmal zeigen, dass unsere Arbeit gut ist und das mal auf diesem Niveau, wo wir sind, jetzt weiter stabil zu machen. Das Dilemma ist ja eher so in diesem, finde ich, Ligensport, also wo ich vorhin so von gesprochen habe, Volleyball, Männer, Bundesliga, was weiß ich, wer arbeitet damit, das ist natürlich noch total punktuell und total zufällig, weil vielleicht gerade das jemand gut findet oder eben Eishockey-Liga oder so. Da gibt es dann 2, 3 Clubs, die machen das, andere haben da überhaupt keinen Zugang zu. Da ist sicherlich Luft noch drin, weil natürlich ist es auf Dauer total sinnvoll, dass jeder Bundesliga-Verein im Eishockey eben auch eine sportpsychologische Begleitung hat. Ich glaube, das sollte irgendwann ein Standard sein. Aber das wird, glaube ich, noch ein ganzes Stück Weg brauchen.
Also es hat sich was getan, ist aber noch Luft nach oben. Und der Fußball macht sein eigenes Ding. Das nehme ich jetzt mal raus. Das ist so das Fazit, aber ich würde schon auch gerne noch wissen, wie deine eigenen Anreize sind. Also du brauchst ja auch welche. Du hast gesagt, es ist weggebrochen, nicht nur für die Sportler, auch für den Sportpsychologen, der jetzt sich sonst auf Olympia auch vorbereiten würde, mit den Sportlern zusammen. Wo sind deine Anreize, um dich zu motivieren?
Ja, also ich finde, so, das ist ja zu dem Thema, wie verändert man sich? Also ich merke natürlich, dass bei mir so die Perspektive noch stärker in Richtung Trainer geht. Also ich mache eh schon viel Trainerausbildung und ich finde halt sehr spannend, so diesen Bereich Trainer noch weiter zu begleiten und zu entwickeln. Ich denke, ich habe jetzt inzwischen so viel gesehen und gehört und gemacht, dass ich da viel einbringen kann. Und ich denke, das sind so wichtige Personen für uns. Und bisher haben wir für Trainer definitiv zu wenig getan. Also das ist, glaube ich, eine Zielgruppe. Ich meine jetzt nicht nur wir Sportpsychologen, sondern insgesamt im Sport. Wir brauchen die, wir nutzen die extrem aus. Also wenn man guckt, wie der Arbeitsalltag von Trainern ist, häufig schlecht bezahlt, unsichere Jobs, aber mit einem sehr, sehr hohen Engagement, zeitlich wie emotional, wo Familien drüber kaputt gehen und so weiter. Und ich glaube, da ist eine wichtige Aufgabe und da habe ich Lust drauf, da noch mehr reinzugehen in den Bereich so Trainerbegleitung und solchen Leuten beiseite zu stehen. Mir macht das sehr viel Spaß, ich finde es sehr befriedigend. Ich glaube, ich kann denen viel mitgeben, da sehe ich einfach ein Stück Zukunft.
Vielen Dank, also von meiner Seite. Ich freue mich, dass du uns so viel erzählt hast.
Ja, ich muss auch sagen, vielen Dank für dieses sehr ehrliche Gespräch.
Gerne, hat mir auch Spaß gemacht.
Ja, und das war's dann mit Trash Talk für heute, dem Podcast über Psychologie im Sport. Birgit Reichert und Yannick Lowin sagen Danke fürs Zuhören und Tschüss.